Was ist die Seele? Inhalt: Warum das richtige Verständnis von Seele wichtig ist. Was die Seele ist und wo sie im Menschen wohnt. Was die Seele nicht ist und wie sie existiert. Was beim Sterben und bei einer Auferstehung passiert. Der Seelenmensch und der Geistmensch. Die Weiterexistenz der Seele. Sonstige biblische Bedeutungen des Begriffs Seele gemäß der Davar-Übersetzung. Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Die folgende Zusammenstellung dessen, wie die Seele biblisch definiert werden kann, basiert weitgehend auf F.H. Baaders Werk, ohne jedoch den Anspruch zu erheben, seine diesbezügliche Sichtweise vollständig und ganz in seinem Sinn wiederzugeben. Mögliche Fehler und inhaltliche Unstimmigkeiten im vorliegenden Text sollte man also nicht F.H. Baader anrechnen. Zum Thema Seele ist auch der Abschnitt, die Seele des Menschen betreffende Irrlehre der Zeugen Jehovas im Artikel Die falsche Lehre der Zeugen Jehovas zu empfehlen. Warum das richtige Verständnis von Seele wichtig ist. Jesus gab auf Golgatha nicht nur sein Leben oder sein Blut, sondern alles, was er besaß, damit wir vor Gott gerechtfertigt werden. Matthäus 20, Vers 28 in der Davar-Übersetzung. Ebenso wie der Sohn des Menschen nicht kam, bedient zu werden, sondern zu dienen und seine Seele zu geben als Lösendes an vieler Statt. Die Seele des Herrn war der Preis für uns. Deshalb ist das allgemeine Verständnis dessen, was eine Seele ist, für Christen sehr wichtig. Es betrifft das zentrale Thema des Glaubens und der Rettung. Matthäus 13, 46. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Der Begriff Seele, hebräisch Nefesh, griechisch Psyche, wird leider extrem unterschiedlich und inkonsequent übersetzt. Das Spannungsfeld seiner biblischen Wiedergaben liegt absurderweise zwischen Leben und Leiche. Diese allgemein verbreitete Uneinheitlichkeit der Übersetzung führt zu Missverständnissen. Zum Beispiel wird der Sinn von Matthäus 10, 39, Matthäus 16, 25, Markus 8, 35 und Lukas 9, 24 stark entstellt. Denn die Seele Jesu wurde geopfert. Er verlor nicht nur sein Leben. Die Einbuße der Seele ist ein Wesensverlust. Im Unterschied hierzu ist der Verlust des Lebens lediglich eine Zustandsänderung. Matthäus 8, 36 und 37 in der Davar-Übersetzung. Denn was nützt es, wenn ein Mensch den ganzen Kosmos gewinnt und dabei seine Seele verliert? Denn was könnte ein Mensch geben als Eintausch für seine Seele? Darin, dass die Zeugen Jehovas das Herz des Glaubens leugnen, nämlich das Opfer der Seele, Jesu, offenbaren sie einen anderen Geist. Dass Jesus sein Leben gab, stimmt zwar, aber das allein hätte niemand gerettet. Als der menschgewordene Gott und Schöpfer der Welt sein Blut opferte, indem es auf Golgatha ausgegossen wurde, gab er seine darin befindliche göttliche Seele in den Totenraum Sheol, Hades, wo sie aber nur 3 Tage und 3 Nächte bleiben musste. Danach erhielt Jesus seine Seele wieder zurück. Johannes 10, Vers 17 in der Davar-Übersetzung. Deshalb liebt mich der Vater, da ich, ja ich, meine Seele setze, auf dass ich sie nochmals nehme. Jesaja 53, Vers 12 in der Schlachter 2000. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Johannes 10, Vers 11 in der Davar-Übersetzung. Ich bin der ideale Hirte. Der ideale Hirte gibt seine Seele für die Schafe. Darin, dass Jesus nicht allein sein Leben aufgab, sondern seine Seele setzte, Gott hat eine Seele, Hebräer 10, 38, die ihm niemand hätte nehmen können, offenbarte er seine große Liebe zu uns. Johannes 10, Vers 18 in der Davar-Übersetzung. Nicht einer enthebt sie von mir, sondern ich setze sie von mir selbst. Autorität habe ich, sie zu setzen, und Autorität habe ich, sie nochmals zu nehmen. Das, dieses Innenziel nahm ich seitens meines Vaters. 1. Johannesbrief 3,16 in der Davar-Übersetzung. In diesem haben wir die Liebe kennengelernt, dass jener für uns seine Seele setzte und wir schulden für die Brüder, die Seelen zu setzen. Würde die Seele des Herrn nach seinem Sterben nicht im Totenreich weiter existiert haben, hätte er sie nicht in den Tod gegeben, also nicht geopfert. Das heißt, der Kaufpreis unserer Erlösung wäre nicht erbracht worden. Hier liegt der Kern der die Seele des Menschen betreffenden Irrlehre der Zeugen Jehovas. Letztlich geht es um die Leugnung des Evangeliums unserer Rettung. Was die Seele ist und wo sie im Menschen wohnt. Die Seele ist nichts Abstraktes, zum Beispiel eine Verbindung von Geist und Körper, wie dies unter anderem die Zeugen Jehovas lehren. Die Seele befindet sich zusammen mit dem menschlichen Geist und dem Leib in einem dreiteiligen Wesensverbund, der Mensch genannt wird. Sie ist also ein Wesensteil des Menschen, den der Geist Gottes laut Hebräer 4, Vers 12 von den anderen beiden Teilen abtrennen kann. Diese Abspaltung erfolgt zwischen Seele und Geist und nicht innerhalb der Seele und innerhalb des Geistes. Hebräer 4, 12 in der Davar-Übersetzung. Denn lebend ist das Wort des Gottes und innenwirkend und schneidender mehr als all jedes zweimündige Schwert und durchreichend bis zur Teilung von Seele und Geist, Gelenken außerdem auch Mark und Mark und ist Richtendes der Absichten und Eindenkungen des Herzens. Gleichwohl stellt die Seele den zusammenhaltenden Kern des Leibes dar, der im Blut wohnt. Dieses nichtstoffliche Zentrum beinhaltet das Leben, den Geist des Seelenträgers. 3. Mose 17, Vers 11 in der Davar-Übersetzung. Denn die Seele des Fleisches, sie ist im Blut, und ich gab es euch auf den Altar, um über euren Seelen zu verschirmen, denn das Blut ist es, das mittels der Seele verschirmt. Psalm 66, Vers 9 in der Davar-Übersetzung. Der Legende unsere Seele, dass sie in den Lebenden, und nicht gibt er zum Gleiten unseren Fuß. Das Herz, hebräisch Lev, ist die Herberge von Blut, hebräisch Damm, und Hauch, hebräisch Neshama, wobei das Blut der Leib der Seele ist und der Hauch den Leib des menschlichen Geistes, Ruach, bildet. Das Herz ist also die Zentrale von Seele und Geist, die das Wesen eines Menschen darstellen, welches vom vergänglichen Leib wie von einem ablegbaren, stofflichen Kleid umgeben wird. Dem materiellen Leib gegenüber ist die Seele übergeordnet, männlich. Dem Geist gegenüber ist sie untergeordnet, weiblich. Auch ist der geistgeleitete Auferstehungsleib dem sterbenden Seelenleib übergeordnet. 1. Korinther 15, Vers 44. Auf die Seele bezogene Tätigkeitswörter können daher sowohl männlich als auch weiblich sein. Das steuernde, entscheidende Teil des Herzens ist der Geist. Das Gesteuerte dagegen ist die im Blut befindliche Seele. Ein zerbrochener Geist, hebräisch Ruach, entspricht einer zerbrochenen Tafel, hebräisch Luach. Ein zerbrochenes Herz, aber der zerbrochenen Gemeinschaft von Geist und Seele. Was die Seele nicht ist und wie sie existiert. Die Seele ist ebenso wenig der ganze Mensch, wie dies der Geist ist. Seele, Geist und Leib wurden von Gott erschaffen und besitzen deshalb einen Anfang. Die Seele ist also nicht ewig im Sinne von himmlisch oder göttlich. Sie besteht nicht seit unendlicher Zeit, denn gemäß Psalm 103, Vers 22 gehört sie zu den Werken Gottes. Der Leib stellt kein Gefängnis der Seele dar, von dem sie beim Tod des Menschen befreit wird. Diese unbiblischen Gedanken entstammen der griechischen Philosophie und sind abzulehnen. Die aristotelische Differenzierung von Tierseele, Atem, und einer Vernunftseele, Denken, ist falsch. Mit der biblischen Dreiteilung des Menschen in Leib, Seele und Geist hat sie nichts zu tun. Und ihr Irrtum widerlegt letztere auch nicht. Die biblische Trichotomie besitzt keine Analogie zur biblischen Trinitätslehre. Letztere belegt die Dreiteilung des Menschen in Seele, Geist und Leib nicht. Die Richtigkeit beider Lehren bleibt davon unberührt. Siehe hierzu auch den Artikel »Die Trinität Gottes«. Obwohl die Seele mit dem Menschen, dem Herz und dem Leben in einem Körper eng verknüpft ist, muss sie inhaltlich von Mensch, Herz, Leben, Wille, Gewissen, Gefühl oder Leib streng unterschieden werden. Die stofflichen und nichtstofflichen Bereiche unter Lebensformen, wie zum Beispiel Mitgefühl, Verzweiflung, Betrübnis, Liebe und Trauer, sind keine diffuse Vielfalt für sich, die zusammen irgendwie die Einheit des Menschen bildet, sondern Aspekte von Seele, Geist und Leib. Letztere können klar unterschieden werden. Ein Beispiel hierfür ist Matthäus 10, 28, denn in dieser Bibelstelle wird zwischen dem Töten der Seele und dem Töten des Leibes klar differenziert. Die Seele kann folglich nicht der Körper eines Menschen sein. Matthäus 10, 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag, in der Hölle. 1. Thessalonicher Kapitel 5, 23 zeigt, dass die Seele von Leib und Geist streng abgegrenzt werden muss, von dem sie räumlich getrennt werden kann. Trichotomismus. Herz, Sinn, Wille und Gewissen sind ein Ausdruck des Seelen- und Geisteslebens. Ihr Vorhandensein widerlegt die Trennung von Geist, Seele und Leib nicht. Seele und Geist sind nicht zwei Aspekte derselben Sache. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Seele ist im Stoffwechsel des Leibes nicht unterworfen. Eine Seele kann leben, dann hat sie den Hauch, den Odem, der eine Leuchte Gottes ist. Sprüche 20, Vers 27. In diesem Fall wird der gesamte Mensch Seele genannt, obwohl sie nur ein Wesensteil von ihm ist. Eine lebende Seele ist vom Leben machenden Geist wie von Öl durchstrotzt. 1. Mose 2, Vers 7. Und Yahweh Elohim formte den Adam, Staub aus der Adama, und blies das in seinen schnaubenden Hauch der Lebenden, und der Adam wurde zur lebenden Seele. Eine Seele kann tot sein, wenn sie stirbt. Dann ist sie vom sie belebenden Geist getrennt, und der Mensch kehrt auf den Staub zurück. Hesekiel 18, Vers 4 und 20. Siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes, sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen, und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein, und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Wenn die Seele gestorben ist, geht sie in einen anderen Daseinsbereich, zum Beispiel in den Totenraum Sheol, griechisch Hades, wo sie aber nicht bleiben muss. Denn Jesus gab mit seiner Seele den Kaufpreis für die Welt. 1. Samuel 2, Vers 6. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Sheol hinab und wieder herauf. Offenbarung 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Zum Totenreich zurückkehrend, also zum Staub herabgeworfen, besitzt die Seele einen Staubleib und wohnt inmitten der Bewohner des Staubes. Aus diesem Land kann sie aus ihrem Todesschlaf zum Leben erweckt werden. Jesaja, Kapitel 26, 19. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten gebären. Daniel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Wäre mit Seele Leben gemeint, wie die Zeugen Jehovas behaupten, machte es keinen Sinn, dass sie der Geist im Totenraum des Staubes zum Leben erweckt, denn Leben muss nicht belebt werden. Eine vom menschlichen Geist getrennte Seele kann auch unter dem Altar existieren. Sie ist ein eigenständiger Wesensteil, der offenbar fortbesteht, auch wenn der Mensch gestorben ist und sein Geist wieder zu Gott gegangen ist. Johannes gewahrte die Seelen der Menschen unter dem Altar. Er gewahrte keine Menschen als Seelen, wie fälschlich behauptet wird. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Offenbarung Kapitel 6, Vers 9 in der Davar-Übersetzung. Und als es das fünfte Siegel öffnete, gewahrte ich weiter unten unter dem Altar die Seelen der Menschen, der geschlachtet wordenen wegen des Wortes des Gottes und wegen des Bezeugens, ja auch wegen des Bezeugens, das sie hatten. Was beim Sterben und bei einer Auferstehung passiert. Wenn die Seele einen Leib verlässt, nennt man das Ausseelen oder Aushauchen. Apostelgeschichte, Kapitel 5, die Verse 5 und 10 in der Davar-Übersetzung. Aber der Ananias, hörend die diese Worte, fiel und seelte aus, und große Furcht wurde auf all die dies Hörenden zu. Sie fiel aber unmittelbar danach zu seinen Füßen und seelte aus. Aber die Jünglinge als Hinzugekommene fanden sie erstorben, und als sie sie herausgebracht hatten, begruben sie sie bei ihrem Mann. Apostelgeschichte 12, Vers 23 in der Davar-Übersetzung. Unmittelbar danach aber traf ihn ein Engel des Herrn, darum, weil er dem Gott nicht die Herrlichkeit gab. Und zur Wurmspeise geworden, seelte er aus. Es ist also nicht ein fragwürdiges Lebensprinzip, Seele, das beim Sterben den Körper verlässt, wie Gegner der Wesenhaftigkeit der Seele behaupten, sondern der Mensch seelt aus. Das heißt, seine Seele verlässt seinen Leib. Die Seele ist kein Abstraktum, sondern ein ganz konkreter Wesensteil des Menschen. Dass es in Matthäus 27,50 und Psalm 31,6 heißt, Jesus habe seinen Geist entlassen, als er starb, gemäß der Davar-Übersetzung von Lukas 23,46, geistete er aus, bedeutet nicht, dass allein der Geist als ein Teil des Menschen existiert und es die Seele als ein gesondertes Einzelwesen gar nicht gibt. Als der die Seele belebende Geist des Herrn den Leib verließ, musste selbstverständlich auch die Seele Jesu gehen. Das heißt, der Sohn Gottes seelte aus, auch wenn davon nicht direkt geschrieben steht. Die von Jesus entlassene Seele ging in die unteren Örter des Todes. Das heißt, sie lieferte sich der Gewalt des Feindes aus. Aus dieser Gottesferne konnte sie sich nicht selbst befreien. Apostelgeschichte 2, Vers 27 in der Davar-Übersetzung. Da du nicht verlassen wirst meine Seele als hinein in den Hades kommende, aber auch nicht wirst du geben, dass dein Huldiger Verwesung gewahrt. Mit dem Tod Jesu kam es nicht nur zum Tod seines Leibes, es kam auch zum Tod seiner Seele, weil sie den Geist verlor, der zum Gottvater ging. Der Leib verlor ebenfalls den Geist, sodass er erstarb, sodass die Lehre, dass die Materie und Nichtmaterie des Menschen untrennbar sind, falsch ist. Dass es beim Sterben aber nicht nur um ein Ausgeisten, sondern zudem um ein Ausseelen geht, das heißt nicht nur darum, dass der menschliche Geist abscheidet, sondern auch, dass die Seele den Leib verlässt, zeigt 1. Mose 35, 18. Denn als Rachel starb, entwich ihre tote, also vom Geist getrennte Seele aus dem Körper. Rachels Seele war also nicht identisch mit ihrem durch den Geist belebten Leib, sondern im Gegensatz zum Geschehen in Apostelgeschichte 20,10 verließ sie ihn, sodass eine diesbezügliche Gleichsetzung falsch ist. 1. Mose 35, Vers 18 in der Davar-Übersetzung. Und es wurde im Herausgehen ihrer Seele, denn sie starb, da rief sie seinen Namen Ben-Oni, sein Vater aber rief ihn Benjamin. Bei einer Auferstehung kehrt die Seele wieder in den Leib zurück und wird dort mit dem Geist wieder vereint, das heißt neu belebt, sodass der ganze Mensch, also auch der Leib, zum Leben gelangt. 1. Könige 17,21 und 22 in der Schlachter 2000. Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Eine tote Seele kann auch bereits vor ihrer Auferstehung für eine kurze Zeit aus dem Totenreich gerufen werden. Dies geschah, als Saul Samuel durch ein Medium herbeizitierte. 1. Samuel 28, die Verse 12 bis 15 in der Schlachter 2000. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, »Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul!« Und der König sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht. Was siehst du?« Die Frau sprach zu Saul: Ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen. Er sprach: Wie sieht es aus? Sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt? Und Saul sprach: Ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Der Versuch der Zeugen Jehovas, das herbeigerufene Wesen als einen Dämon abzutun, ist absurd, denn das Wort der Wahrheit bezeugt in 1. Samuel 28, 15, dass es Samuel war, der zu Saul sprach. Es war also die tote Seele des Propheten, die dem König Israels erschien. Dass die verwirrte und völlig verängstigte Okkultistin von einem Götterwesen, also einem Elohim, schwafelte, tut nichts zur Sache. Es ist also biblisch bewiesen, dass eine menschliche Seele auch nach dem Ableben als eine tote Seele in den unteren Örtern weiter existiert. Dass sowohl die Seele als auch der menschliche Geist beim Sterben den Leib verlassen, darf nicht zu dem falschen Schluss führen, dass sie ein und dasselbe Wesen sind. Dies gilt auch für andere Ähnlichkeiten zwischen Geist und Seele.